Das war jetzt lecker.
Einfach köstlich.
Und jetzt noch einen guten Espresso zum Nachgenießen. Gutes Essen hält einfach lange vor, der Genuss.
Ja, bei mir halten die Eindrücke immer besonders lange, wenn ich im Kino war und einen tollen Film gesehen habe. Wenn das ein wirklich berührendes Erlebnis war, dann gehe ich da raus und habe noch stundenlang was davon.
Mir geht es sogar beim Tango so. Wenn ich so ein oder zwei schöne Tandas hintereinander getanzt habe, dann brauche ich für mich mal so ein bisschen eine Pause zum Nachspüren, um das Ganze noch so ein bisschen sitzen zu lassen. Und so toll wie es ist, dass mittlerweile auch Frauen auffordern, und ich komme da manchmal auch ein bisschen unhöflich vor, wenn ich mich jetzt da irgendwo hinsetze, aber es ist mir einfach ein Bedürfnis. Es gehört für mich zu dem Genuss beim Tango.
Diese Intensität im Gefühl und dieser langsame Genuss und sich Zeit nehmen auch für die Emotionen und die Erfahrung beim Tanzen, das ist mir besonders bei einem Tango-Paar aufgefallen, das zwar aus Deutschland stammt, aber tatsächlich nach Buenos Aires und Übersee zu Shows eingeladen wird, um dort vorzutanzen, weil die so eine Klasse haben.
Du meinst Sayaka Higuchi und Joscha Engel?
Ja, genau.
Die beiden verbinde ich absolut mit Bewusstsein und Genuss im Tango.
Ja, die genießen ihr Leben auch als Paar, sind vor über 2 Jahren das erste Mal Eltern geworden.
Und kürzlich wieder.
Und trotzdem stand Joscha für ein Interview bereit und es ist ein besonders schönes Gespräch geworden.
Auch voller Bewusstsein.
Was uns natürlich besonders gefreut hat.
Let's talk, Sabine.
Let's talk, Dieter.
Tango Talk.
Der Podcast der Tango-Geschichten.
Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben.
Und lieben. Tango Talk.
Das sind Sabine Holl
und Dieter Ringelstetter.
Zwei Suchende in Sachen Tango.
Hallo lieber Joscha, herzlich willkommen im Tango Talk Studio. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich da zu sein.
Erzähl doch mal ganz kurz von dir. Was bist du für ein Jahrgang? Du hast ja, glaube ich, beruflich auch erstmal eine andere Ausbildung angefangen. Und wann und wie bist du zum Tango gekommen?
Ich habe viel getanzt, am Anfang lateinamerikanische Tänze und das auf recht hohem Niveau. Dafür habe ich auch 6-mal die Woche trainiert. Parallel habe ich ein Psychologiestudium gemacht und eine Ausbildung zum Coach und verschiedene andere Ausbildungen noch nebenher und in der Unternehmensberatung schon während dem Studium gearbeitet. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet als Psychologe mit meinem Bruder zusammen. Ich war so sehr aktiv irgendwie auf einer Karriereleiter, die ich dann recht plötzlich verlassen habe, als ich den Tango kennengelernt habe. Und das war vielleicht auch so eine Art Flucht. Also diese Karriereleiter, die ging irgendwie zack, 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 immer weiter. Und das wurde dann, als die Diplomarbeit zu Ende war und die Diplomprüfungen kamen, wurde es mit dem Tanzen zu viel. Ja, und dann habe ich einfach meiner damaligen Partnerin gesagt, so, ich brauche mal kurz eine Pause, ich muss meine Prüfungen machen. Sie hat dann einen anderen Partner gefunden in der Zeit als Übergangspartner und wir haben gesagt, wir schauen dann, ob wir nach meinen Prüfungen weitermachen. Dann war es aber so, dass ich eine Affäre hatte in der Zeit mit einer Studienkollegin und die wollte gerne mit mir tanzen. Und ich hatte aber keine Lust, irgendwas in den Gesellschaftstänzen zu machen, weil ich da einfach doch schon so weit war. Und dann kam mir der Tango über den Weg. Und der Tango, habe ich gedacht, naja, die schleichen eh immer nur so rum, die sind so gemütlich und da muss man jetzt nicht viel können. Das heißt, da werde ich kein Problem haben mit der Vorbildung, die ich habe und meine Partnerin eben nicht. habe 2 Stunden Tango gemacht und die Affäre war dann eh vorbei. Aber ich habe extrem viel Tango getanzt. Das heißt, es hat gar nicht funktioniert, eine Pause vom Tanzen zu machen, sondern ich habe einfach das ganze Latein durch Tango ersetzt. Nachts tanzen gegangen, tagsüber dann gelernt und die Prüfungen gemacht. Und da war ich wirklich schon sehr angefixt. Also Tango hat es mir ziemlich angetan am Anfang gleich.
Und was war für dich so anders?
Ja.
Wenn du vorher schon gerne getanzt hast und hättest aber eigentlich deinem Studium, deiner Karriere ja den Vortritt gelassen. Und dann hast du angefangen, Tango Argentino zu tanzen und dann war klar, nee, also das ist es, was ich machen will. Was ist am Tango anders als an dem, was du vorher getanzt hast? Dass es so von dir auch Besitz ergriffen hat, ne? Kann man das so sagen?
Ja, also die Tango war erst einmal vor allem diese Faszination, mit anderen Menschen so schnell in so eine tiefe Begegnung eintreten zu können. Und da drinnen mich selber zu erleben und die andere Person so intensiv zu erleben, das war einfach für mich mindblowing irgendwie. Das war total toll. Das hat mir sehr viel gegeben, was ich in der vorherigen Zeit nicht hatte. Ja, in meinem anderen Tanzen waren es Choreografien für Wertungsrichter und Leistungssport hauptsächlich. Und im Tango konnte ich plötzlich unglaublich vielen Menschen ganz intensiv begegnen. Und das war toll. Und ich glaube, das war auch genau, was ich gebraucht habe, weil ich vorher doch viel über externe Motivation unterwegs war und alles gemacht habe für den Eindruck bei anderen oder sehr viel. Und das hat dann im Tango keine Rolle mehr gespielt. Ja. Und ich glaube, das hat mir, ich will nicht sagen, das Leben gerettet, aber das Leben definitiv dem Leben einen guten Schubser gegeben in die richtige Richtung. Ja, ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass ich damals ein bisschen auch kurz vorm Burnout stand. Und das waren einfach zu viele Sachen gleichzeitig.
Wann kam dann Sayaka ins Spiel? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, 2013 haben wir uns näher kennengelernt. Wir haben uns vorher einmal in Berlin getroffen, auf so einem Tango-Event, nur kurz begegnet und wieder aus den Augen verloren und in Buenos Aires 2013 wieder getroffen. Ich war das erste Mal in Buenos Aires und habe viele von den Tänzen, die ich mir gewünscht hätte, nicht bekommen, weil ich dachte, na, aus Freiburg kommt, ich dachte, ich bin ein unglaublich toller Tänzer. Dann kam ich nach Buenos Aires und keiner kannte mich und ich war auch nicht so ein toller Tango-Tänzer, wie ich dachte. Und Sayaka kannte mich und hat mich, wenn ich irgendwie in der Ecke saß, ab und zu mal abgeholt und gemeint, komm, wir tanzen.
War sie eine bessere Tänzerin zu dem Zeitpunkt als du?
Im Tango sicherlich viel, viel tiefer und weiter, ja.
Seit wann tanzt sie oder wie viele Jahre tanzt sie?
Das weiß ich gar nicht, wie lange Sayaka tanzt. Ich tue mich gerade schwer mit Jahreszahlen. Es kommt auch durch den Schlafentzug mit den Kindern, glaube ich. Aber damals hat sie, glaube ich, schon so 3-4 Jahre in Buenos Aires gelebt.
Okay.
Ja, also sie ist nach Buenos Aires gezogen, um Tango zu tanzen. Und hat vom Tango schon gelebt. Also sie war damals schon Profi. Und ich habe sie dann in Buenos Aires eben kennengelernt. Und Anfang 2013 war das, im Januar, Februar, als ich dort war. Und im Mai kam sie dann nach Freiburg im gleichen Jahr. Da habe ich sie eben eingeladen, dass sie auf ihrer Europatour in Freiburg ein paar Wochen sein kann und arbeiten kann und ich mit ihr dort ein bisschen trainieren kann. Ich habe angefangen, eine Tango-Schule aufzumachen oder so, war in den Grundzügen davon. Es ging auch wieder alles Richtung ganz schnell und Karriere und viel machen. Und dann habe ich Sayaka kennengelernt und wir haben 6 Wochen miteinander gearbeitet und sind in der Zeit auch zusammengekommen. Später habe ich dann erfahren, dass sie tatsächlich auch 84 in Freiburg geboren ist.
Nein!
Das ist eine ganz schöne Geschichte, ne? Im gleichen Jahr, in der gleichen Stadt und dann in Buenos Aires eigentlich wirklich kennengelernt. Ja.
Wir haben immer mal wieder mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, dadurch, dass sie mit Tango angefangen haben, sind ihre bestehenden Beziehungen auseinandergegangen. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen würden, ja, also ich bin geschieden dank Tango-Agentur.
Ja.
Und dann gibt es aber Leute, die kommen durch Tango zusammen und werden glücklich miteinander und gründen Familie, so wie ihr. Was denkst du, muss passen, dass die Geschichte sozusagen die richtige Abzweigung nimmt?
Ja, also ich denke, der Tango verlangt von einem Paar, dass wir uns immer wieder mit sehr viel Respekt begegnen. Und Respekt in dem Sinne auch von uns neu betrachten. Dass wir beide unserer Entwicklung Platz geben. Dass wir erlauben, dass beide im Paar sich verändern und dadurch auch das Paar sich verändert. Ich glaube, bei uns hat das funktioniert, obwohl wir extrem unterschiedliche Menschen sind. Also wir haben irgendwo ein Vertrauen zueinander gehabt, was ganz, ganz tief verwurzelt war. Oder vielleicht auch eine Vision, irgendwas, was wir im anderen gespürt haben, was wir gesehen haben, was aber am Anfang eigentlich gar nicht da war. Als wir uns kennengelernt haben und zusammengekommen sind, waren eigentlich noch sehr viele Unterschiede da. Und wir haben uns beide aber im Tango durch die viele Arbeit miteinander, durch die Offenheit zur Entwicklung, haben wir uns immer mehr angenähert an unsere persönlichen Werte, glaube ich, die wir intern eigentlich schon hatten, aber dann auch immer mehr an die Werte des anderen. Ja, also ich würde sagen, unsere Beziehung ist jetzt am schönsten, seit wir zusammen sind. Also sie wurde immer, immer schöner und sie hat sich permanent verändert, ist durch viel durchgegangen. Sayaka ist jetzt nicht da hier, aber ich weiß es auch von ihr, insofern kann ich das guten Gewissens sagen. Sie sagt selber auch, dass sie super froh ist, dass wir uns beide so entwickelt haben. Und ich glaube, das ist dank des Tangos. Sonst wären wir immer wieder stehen geblieben. Oder hätten unsere Beziehung in irgendeinem Zustand definiert oder auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder gesucht. Und es war wichtig, dass wir das nicht getan haben, glaube ich.
Ist es mit der Tango-Schule dann noch was geworden oder seid ihr direkt auf Reisen gegangen mit eurem Tango?
Die Tango-Schule hat gar nicht stattgefunden eigentlich. Also der Anfang war so, dass ich habe verschiedene Kurse angeboten schon, mit Sayaka dann noch mehr. Dann gab es, glaube ich, so 5 oder 6 Termine in der Woche, wo Leute Tango bei uns machen konnten. Aber es gab noch keinen Raum oder sowas. Und ich war kurz davor, einen Vertrag zu unterschreiben für einen Raum in Freiburg in der Stadt. Und dann sind wir aber zusammengekommen und ich habe auch gemerkt, dass wir uns, also vor allem ich, mich einfach noch sehr viel zu entwickeln habe. Und dass ich das, glaube ich, in einer Schule, wenn ich stationär nur Schüler unterrichte und dann auch natürlich viele Anfänger, dass ich da wenig Raum habe für meine eigene Entwicklung im Tanz und im Tango. Und die Sayaka hat auch sehr schnell vorgeschlagen, dass wir nach Wien gehen sollten.
Warum Wien?
Weil sie dort studiert hat und während ihres Studiums dort eigentlich auf den Tango gestoßen ist, hauptsächlich durch den Kontakt mit 2 ganz lieben Freunden inzwischen, Martin Maldonado und Maurizio Geller, ganz großartige Künstler und Tänzer, die Sayaka am Anfang in Buenos Aires vor allem sehr viel ausgebildet haben. Und bei denen sie dann auch gewohnt hat, die sind wie eine Familie zusammen. Und Sayaka hatte dann zu mir gesagt, du, wenn wir miteinander irgendwie was werden wollen, dann komm mit und wir gehen nach Wien zu Martin und Mauri. weil die dort eben gerade ein Projekt starten wollten, wo sie mit Sayaka arbeiten wollten. Und da haben sie gemeint, ja, okay, der kann mitkommen. So war es ungefähr.
Was hat Sayaka studiert?
Stadtplanung. Ich lass mal so stehen.
Ja, ja. Also ihr macht ja tatsächlich, keiner von euch beiden macht das, was ihr studiert habt, oder? Also oder läuft da noch irgendwo was freiberuflich nebenbei, oder?
Ich habe das Gefühl, ich mache viel mehr das, was ich studiert habe jetzt, als ich es wahrscheinlich als angestellter Psychologe getan hätte. Also ich habe das Gefühl, ich habe einen besseren Zugang durch den Tango auf die Arbeit mit Menschen in Beziehung und mit Menschen mit ihren, sag mal, Schwierigkeiten, Blockaden, Traumata, die da noch sind. Und es passiert sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung in unseren Stunden. Vor allem in Privatstunden. Und deswegen kann ich eigentlich für mich sagen, dass es sich schon gelohnt hat, Psychologie zu studieren. Wobei ich jetzt die letzten 10 Jahre eigentlich sehr viel mehr gelernt habe, als ich während dem Studium gelernt habe.
Jetzt habt ihr euch ja in Sachen Persönlichkeitsentwicklung auch ein hartes Programm, sozusagen die Next Level verordnet.
Ja.
Für zwei Menschen, die dann auch so viel unterwegs sind natürlich. Wie kommt ihr mit zwei kleinen Kindern klar?
Wir haben das Glück, dass die beiden unglaublich tolle Kinder sind, die uns sehr inspirieren und uns erden und uns wieder ein ganzes Stück weiterentwickeln lassen, wie du gesagt hast. Ja. Für die Reisen ist es ein Abenteuer. Am Anfang habe ich gedacht, naja, okay, wir müssen mal schauen, wie das dann geht. Und habe immer versucht, im Vorfeld zu überlegen, wie es geht. Es hat aber nie gestimmt. Meine Überlegung wurde immer über den Haufen geworfen von der Realität. Aber funktioniert hat's. Uns helfen die Großeltern teilweise mit. Wir haben in Wien leider keine Verwandten, die wirklich einspringen könnten. Es ist super herausfordernd, aber ich kann auch einen Bogen spannen eigentlich zu dem Moment, wo ich mich entschieden habe, Tango professionell zu machen. Das war ein Moment, wo ich mich für ein abenteuerliches Leben entschieden habe. Ja, die Karriere und die Planungssicherheit über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, ich will was erleben. Und jetzt erleben wir gerade richtig viel geballt.
Wir haben in Prag mal jemanden gesehen, der hatte hinten im Rucksack seinen Hund beim Tango-Tanzen. Habt ihr das mit Kind auch schon mal probiert, so mit Kind am Rücken?
Haben wir nicht am Rücken, wenn dann vorne am Bauch, wenn sie noch ganz klein sind, das geht. Aber wir versuchen es ein bisschen mit der Arbeit eher zu trennen. Also die Kinder sind dabei auf der Reise, aber sie sind nicht in den Workshops oder in den Shows. Theoretisch. Schauen wir mal, wie es dann...
Ich würde es mir aber lustig vorstellen. So eine Show hinten mit Kindern am Rücken, also mit dem Kleineren natürlich.
Also den Kindern gefällt es extrem gut, wenn wir tanzen mit ihnen.
Ich habe neulich in einem Blog gelesen, ich glaube, es war beim Verband der Selbstständigen und Freiberufler, wo eine Frau gesagt hat, also die arbeitet als freiberufliche, was weiß ich, sogar IT-Spezialistin oder so, aber halt in einem ähnlich... ich sage jetzt mal, wenig abgesicherten Verhältnis, ne? Ja. Die gesagt hat, sie hat total Angst, eine Familie zu gründen, weil sie eben auch keinen Mutterschutz bezahlt bekommt oder sonst was. Das würde sie sozusagen ihre Existenz kosten, schwanger zu werden. Das war so die Headline. Also ich denke, es gehört unheimlich viel Mut dazu. Wie war es bei euch? Habt ihr euch das lang überlegt? War es ein spontaner Entschluss? Wie habt ihr eure Familienplanung da angegangen?
Wir haben uns schon Kinder gewünscht. Wobei der Prozess von so die Überlegung, ob es mit unserer Tango, ich sag mal, Karriere und mit unserer Tango-Arbeit zusammengeht, da waren wir uns nicht 100% sicher. Ja, man weiß ja auch nicht, was für ein Kind kommt dann.
Mhm.
Insofern war es einfach eine Entscheidung, auch von meinem Gefühl hin zu, die Familie ist auch sehr wichtig. Wir als Paar und wir als Familie sind auch sehr wichtig. Vorher haben wir Tango, Tango, Tango die ganze Zeit. Ja, wir haben uns im Tango kennengelernt und wir haben immer zusammen gewohnt, seitdem wir uns kennen. Und wir haben immer zusammen gearbeitet. Das hat so viel Raum eingenommen, dass dann wie der Familienaspekt einfach mehr Raum bekommen hat. Und natürlich haben wir gesagt, wir können sicherlich nicht so viel reisen. Nein. Covid hat uns ein bisschen geholfen, glaube ich. Insofern einfach, dass wir gemerkt haben, ja, wir können, während Covid waren einfach unsere Reisen alle gecancelt. Ja, wir hatten die größte Tournee überhaupt vor 2020 abgebrochen dann. Wir sind aus den USA zurückgekommen und haben unsere, ich weiß nicht, es waren noch 20 Auftrittstermine in verschiedenen Orten der Welt, alle gecancelt. Und ja, da haben wir dann mehr zueinander gefunden, im Sinne auch, was wollen wir eigentlich, wenn es den Tango nicht gibt? Ja, weil der Tango nicht unser Leben bestimmen kann die ganze Zeit. Und zum Glück ist der Tango wieder da. Und die Kinder auch. Also das, ja, ist gut gegangen.
Ja, du wirkst auch total entspannt. Also.
Ja, weil die Kinder nicht dabei sind. Ja, also im Moment ist Arbeiten schon das Entspanntere.
Das kenne ich auch, ja.
Ja, und jetzt hier zu euch zu kommen und mit euch zu quatschen, ist ein echt angenehmer Zeitvertreib. Sayaka hat gerade das härtere Los zu Hause.
Wo auf der Welt wart ihr denn vorher überall unterwegs und was ist jetzt so geplant in nächster Zeit?
Wir waren, ob ich das alles zusammenkriege, weiß ich nicht. Hauptsächlich Europa. Aber es hat angefangen eben 2020, erstmal mit USA, da hatten wir dann 3 Auftritte, haben wir eine Tour an der Westküste gehabt. Vorher waren wir in Argentinien, haben wir natürlich immer wieder gearbeitet, in Buenos Aires Auftritte gehabt. Dann waren wir einmal auch in Punta del Este in Uruguay und sonst hauptsächlich Europa. Aber Europa ziemlich viel.
Wie ist es, wenn man als deutsches Tango-Paar in Argentinien auftritt? Ist das für die Argentinier dann eher ein bisschen schräg oder ist das ganz normal?
Eigentlich muss man wahrscheinlich sagen, wenn man das erreicht hat, dann hat man es geschafft, oder?
Das ist sehr spannend. Ich fand es sehr aufregend das erste Mal. Vor allem, weil der erste Auftritt auch gleich im Salon Canning war. In der einen großen Milonga, wo wirklich alles abhängt, was Rang und Namen hat. Und in der Zeit, wo alle auch da sind, die großen Tänzer in Buenos Aires. Das war sehr, ja, sehr herausfordernd. Und ich musste mir so ein bisschen ein Schutzschild zulegen. Sayaka kannte das, glaube ich, schon ein bisschen. Und sie war auch Teil der Community dort. Also sie war einfach schon bekannt, ein bisschen als Tänzerin. Aber ich denke, mir sieht man es auch mehr an, dass ich kein Argentinier bin. Also mir haben schon einige gesagt, dass es nicht einfach wird. Aber ich habe viel gelernt, vor allem durch die Auseinandersetzung auch mit der argentinischen Tango-Lehrer- und Tänzerszene. Und vor allem habe ich da gelernt, dass der Tango nicht nur nach der Bewertung von außen läuft, von den Kriterien, die viele im europäischen Tanz anlegen, sondern irgendwie die Argentinier was anderes da auch noch sehen. Die sehen was in der musikalischen Interpretation, die sehen was in der Art, wie man sich bewegt, glaube ich, wo es sehr lange dauert, bis wir wenn wir nicht mit dem Tango aufgewachsen sind, bis wir dahin kommen, das wahrzunehmen. Ich bin der Meinung, man kann es auch unterrichten, man kann es auch lernen, aber es ist was, was dem europäischen Tango-Approach, also der Annäherungsart an den Tango in Europa, relativ fern liegt, der doch sehr wissenschaftlich oft läuft und verkopft ist ein bisschen. Es ist ein großer Bogen jetzt gewesen, aber ich war super froh, als mir dann große Namen wie Julio Balmaceda oder so auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben so, Junge, du hast Tango, sehr schön. Ja, und ja, das war dann, hat sich gelohnt, dort aufzutreten. Und ab da war ich plötzlich auch ein bisschen mehr Teil dieser Gemeinschaft von Menschen, die mit dem Tango arbeiten. Das sind nicht alles nur Leute, die reich werden wollen und berühmt werden wollen, sondern das sind auch viele Leute, die sehen wollen, dass man tief sich mit dem Tango und sich selbst auseinandersetzt. Und das war sehr schön, dann zu merken, dass sie das irgendwie gesehen haben, dass ich das versuche zumindest. Ja.
Jetzt hast du vorher viel oder davon gesprochen, dass die Beschäftigung mit dem Tango eine Arbeit im ständigen Wandel ist, ne? Also, dass sie sehr viel mit Entwicklung zu tun hat, mit Entwicklung jedes Einzelnen, wie auch im Paar. Jetzt ist es aber so, dass der Tango sich ja auch an sich weiterentwickelt. Also auch wenn das in Europa von vielen nicht gerne gesehen wird, ne? Die möchten einfach immer die goldene Ära, die goldene Epoche, die gleiche Musik möglichst irgendwie, ne? Also die gleiche Atmosphäre auf den Milongas haben und so tanzen, wie damals getanzt wurde. Mhm. Es gibt ja in Argentinien, in Buenos Aires auch ganz junge Wilde, sage ich jetzt mal, ne? Die den Tango irgendwie versuchen weiterzuentwickeln und den ganz anders tanzen. Wo stehst du da? Auf dieser Skala zwischen super konservativ alles bewahren und so wie damals und wie wird der Tango übermorgen aussehen?
Ich muss sagen, ich halte mich da ein bisschen raus. Erstens mal möchte ich keine Lager definieren und auch mich selber nicht einordnen. Ich glaube, unsere Art und Beschäftigung mit dem Tango ist einfach eine Beschäftigung mit uns selbst. In der Bewegung sind wir sehr, vielleicht sehr fortgeschritten, glaube ich. Auch über das, was wir mit Martin und Maurizio studiert haben, was wir da mitgenommen haben. Und ich habe aus meinem Studium und aus meiner Beschäftigung mit Psychologie habe ich viel mitgenommen, wo es einfach um Kommunikation geht. Für mich ist das, was im Tango, was mir der Tango bedeutet, ist, dass er mir einen Raum gibt, in dem ich mit dem Körper kommunizieren kann. Mit meinem Körper, mit einem anderen Körper. In eine Kommunikation treten kann, die sehr ehrlich und auf Vertrauen basierend ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir heben auch zum Beispiel auch das Führen und Folgen auf. Mhm. Am Anfang hilft es sehr, wenn man so eine Art Betrachtung hat, ich führe, du folgst, oder ich bin der Verursacher einer Bewegung und du versuchst es dann irgendwie so hinzubekommen, wie ich das will. Das ist schön irgendwie am Anfang, aber wir versuchen ganz, ganz früh eigentlich eine Begegnung zu haben, die mit so viel Offenheit da ist, dass das, was geschieht zwischen den Personen, man könnte sagen, intersubjektiv ist. Das, was eigentlich als Bewegung entsteht, ist in einem Raum, der zwischen zwei Personen ist. Das geht nicht aufgrund von Person A oder aufgrund von Person B zurück. Und wenn wir es so fein betrachten, dann glaube ich, das ist irgendwie unsere Richtung, in der wir studieren und wo wir immer wieder Neues entdecken. Ob da jetzt Leute musikalisch alte Sachen hören oder neue Sachen hören, wir tanzen eigentlich alles, was wir gerne mögen. Nur muss ich sagen, wir merken schon, dass die Tango-Musik es einfacher macht, in diesen Dialog zu treten.
Ich möchte es noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt ja beide eigentlich sehr jung begonnen mit dem Tango im Vergleich zu der eigentlichen Altersstruktur. Wie kriegt man denn heute junge Leute in den Tango? War damals die ganze Szene etwas jünger? Oder habt ihr eine Community um euch gehabt, die jünger war? Oder wie kann man das heute ein bisschen steuern, dass man es für die jüngeren Leute, für das jüngere Publikum wieder interessant macht?
Finde ich eine sehr schwierige Frage, also für mich. Und ich muss zugeben, dass ich mich damit nicht beschäftige. Das war auch die Entscheidung, keine Schule zu machen. Ich sehe immer wieder, dass Schulen damit wirklich Mühe haben. Ich habe kein Erfolgsrezept. Ich glaube, was einen großen Einfluss hat, ist die Gesellschaft, in der der Tango unterrichtet wird. Man kann sich in Ländern, in denen Tanz generell irgendwie eine Tradition hat und die auch noch gelebt wird, da habe ich das Gefühl, können junge Menschen auch besser den Zugang zum Tango finden. Ansonsten junge Leute zum Tango zu holen, was leider immer was ausmacht, ist, was es kostet. Also am besten Unisportkurse mit ganz, ganz vielen Teilnehmern. Und dann muss man irgendwie das auf eine Art und Weise, glaube ich, vermitteln, wo die Leute merken, dass es einem selber Freude macht. Aber Freude ist für viele im Tango vielleicht nicht das, was wir suchen. Das ist nicht die einzige Emotion, die im Tango existiert, aber das ist oft eine der wichtigen, die die jungen Leute suchen, habe ich das Gefühl.
Du wirst morgen und übermorgen bei euren Workshops entdecken, dass wir Spaß daran haben, aber nicht gut sind. Aber der Spaß ist trotzdem da.
Ich habe eine Erfahrung gemacht, das war mir nicht klar, bevor ich den Tango kennengelernt habe. Und zwar das Wort Joy, Freude. Im Englischen passt es irgendwie für mich besser, weil es da auch mit diesem Enjoy und Genießen zusammenpasst. Ich habe das Gefühl, da passt zusammen auch mit meiner psychologischen Erfahrung, dass ein Körper Freude empfinden kann. Das, was ich als Freude bezeichne im Körper, das geht einher mit allen Emotionen. Wenn eine Traurigkeit den Körper durchläuft und alle Zellen diese Traurigkeit empfinden können, dann ist das von außen was, was ich unglaublich schön finde. Das ist ein bisschen, was wir oft versuchen zu vermitteln im Tango, dass wir erlauben, das, was wir gerade empfinden, wahrzunehmen. Und in dem Moment kommt man an Freude, körperliche Freude, sodass alle Zellen glücklich sind, recht nah dran. So habe ich das Gefühl. Und deswegen würde ich sagen, ja, ihr seid gut, wenn es euch Freude bereitet.
Ja, das ist ja eine super demokratische und liberale Sichtweise. Also es ist ja schon so, dass dass auf vielen Milongas oder in vielen Tango-Szenen, da geht es erstmal darum, als Frau hast du natürlich unglaublich viele Standards, denen ich schon mal nicht entspreche, die du aber erfüllen solltest, wenn du aufgefordert werden willst oder einfach da auch richtig mittanzen willst. Und dann haben wir auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, die Leute haben immer so viele Hobbys, ne? Die wollen dann montags Tango-Unterricht und dienstags sind sie beim Tischtennis und mittwochs ist irgendwie Stammtisch und Donnerstag sind sie dann mal zu Hause auf dem Sofa und Freitag ist, was weiß ich, Kinoabend. So geht es nicht. Ja? Also wenn man Tango Argentino tanzen will, dann muss man mindestens 3 bis 4 Mal die Woche trainieren und dann muss man dies und muss man jenes. Da erreichst du dann irgendwann den Punkt, wo du dir denkst, so okay, darf ich überhaupt noch mittanzen? Darf ich da jetzt kommen auf die Milonga und darf ich jetzt da irgendwie meine Tanzschuhe auch anziehen oder bin ich einfach raus? Und das finde ich so schade, weil ich bin vielleicht nicht so schön anzuschauen wie jetzt ein paar Ende 20, die seit 10 Jahren 5-mal die Woche trainieren. Aber vielleicht habe ich sogar mehr Freude, weil ich nicht so diesen extremen Leistungsanspruch dahinter habe, sondern wirklich dieses im Hier und Jetzt sein und ist einfach so schön, die Musik, die ich höre, so schön auszudrücken, wie ich es halt vermag.
Ja.
Dass das auch sein darf.
Ich finde, genau das ist eigentlich der Punkt, auch auf den, an den ich vorhin ein bisschen angeklopft habe, in Buenos Aires, in der Performance. Hätte ich da performt, was ich im Latein auf den Turnieren versucht habe zu performen, wäre ich raus gewesen.
Mhm.
Das hätte vielleicht manche andere angesprochen, aber nicht die Leute, die Tango versuchen zu verstehen, die Tango versuchen zu leben. Und ich glaube, das ist genau diese Schönheit, weil du jetzt gesagt hast, ich bin vielleicht nicht so schön anzusehen wie das 20-jährige Paar, was fünfmal die Woche trainiert. Für mich schon. Wenn ich dir zuschaue und sehe, wie du mit dir selber in einer Wahrnehmung bist, in einer Kommunikation bist und mit deinem Partner, dann zieht das die Blicke auf sich. Das zieht meinen Blick an. Das finde ich interessant. Mit unseren Augen auf der Milonga zu sein, ist unglaublich anstrengend, weil wir leider sehr, sehr, sehr viele Leute sehen, die aus unserer Sicht versuchen, etwas zu tun, was einfach nicht klappt. Es ist so deutlich, die sind oft weit weg von sich.
Es reicht nicht nur, Bewegungen zu imitieren, ne?
Genau.
Also die Seele muss einfach mit reingehen.
Ja, und ich finde, das ist so schwierig, weil da klingt es dann oft sehr esoterisch.
Mhm.
Aber es gibt eine Schönheit, die wir wahrnehmen können, auch in der Natur, die hängt zusammen mit einem ästhetischen Empfinden, was wir alle haben, was irgendwie natürlich ist. Da klingt was an bei uns, wenn wir was sehen, was in uns was auslöst und nicht was unseren Intellekt bedient oder unsere Erwartung von Perfektion. Und wenn eine Bewegung von zwei Menschen im Einklang ist, dann kriege ich Gänsehaut. Dann kann ich das empfinden. Und das ist ziemlich wurscht, wie alt die Leute sind und wie sie aussehen. Und das ist diese Schönheit im Tango.
Dankeschön.
Kann man sehen.
Dankeschön. Das ist balsam auf meiner Seele, was du sagst.
Ich glaube, das ist auch wirklich das ist ein bisschen eine Kritik, die ich an der Entwicklung im Tango habe, dass ich das Gefühl habe, das verstehen sehr, sehr viele Leute nicht.
Mhm.
Und es ist vielleicht arrogant zu sagen, ich verstehe was viele andere nicht verstehen. Aber ich habe das gelernt von vielen anderen, die es verstehen. Und ich glaube, diesen Weg zu gehen, das ist das, was am meisten Mut erfordert. Und am Ende liebe ich es zu tanzen mit einer Person, wie gesagt, wo ich ein Vertrauen habe und ein Vertrauen von der anderen Seite spüre und wir zusammenwachsen während dem Tanz. Und mir wird schlecht, wenn ich mit einer Person tanze, die vielleicht unglaublich berühmt ist. Und sobald ich die berühre, spüre ich alles, was die von irgendjemandem mal gesagt bekommen hat. Aber sie nimmt mich nicht wahr. Und ich nehme diese Person nicht wahr, weil sie mir nur zeigt, was ihr jemand gesagt hat. Und dann gibt es leider sehr, sehr viele, die das ganz, ganz schön finden und versuchen zu imitieren. Und all diese, die das versuchen zu imitieren, fühlen sich dann auch so an.
Mhm.
Und ich kann mich nur gehen lassen und fallen lassen und genießen, wenn ich spüre, dass die andere Person sich mir öffnet. Das ist so im Vertrauen. Da habe ich meine Diplomarbeit tatsächlich drüber geschrieben.
Über Vertrauen?
Ja, es funktioniert nicht zu sagen, vertrau mir jetzt mal.
Mhm.
Ne? Und Vertrauen lässt sich sehr schnell aufbauen, wenn alle an der Interaktion Teilnehmenden einen Schritt drüber hinausgehen und einen Vertrauensvorschuss geben.
Mhm.
Ja? Indem ich mich verletzlich mache, schaffe ich die Basis für ein Vertrauen, was wachsen kann. Und die zwei im Tango, die sich in der Cortina auffordern oder am Anfang der Tanda auffordern, die leisten einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Die begegnen sich, machen ihr Herz auf und nehmen sich wahr und den anderen wahr mit all ihren Schwierigkeiten und all ihren Besonderheiten. Und was dann passiert, ist, dass im Idealfall dieses Vertrauen gestärkt wird und man danach mit einem gesättigten Gefühl von der Tanzfläche gehen kann und sagt, wow, ich konnte was teilen mit der anderen Person und ich bin bereichert und jetzt brauche ich nicht noch 10 andere Tandas zu tanzen, sondern ich nehme was mit nach Hause. Und in dem Moment, glaube ich, wachsen wir wahnsinnig. Das ist sehr, sehr schön. Das liebe ich.
Ja. Lieber Joscha, vielen Dank für das Gespräch. Es war uns eine Freude mit dir.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass du dir trotz sehr junger Familie die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne.
Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.